Es gab mal eine Zeit, als die Kartografen weiße Flecken auf ihren Weltkarten hatten. Leerstellen. Für die letzten Gegenden, die so abgelegen waren, dass sie noch nie ein Mensch betreten hatte. Oder zumindest kein Europäer. Und dann gab es die Menschen, die sich von diesen letzten weißen Flecken magisch angezogen fühlten. Das hier ist die Geschichte von so einem Menschen, Wilhelm Filchner. Heute ist sie fast vergessen. Was seltsam ist, denn es ist eine gute Geschichte, voller Abenteuer und Gefahr. Eine Geschichte, die im ewigen Eis der Antarktis spielt und zwischen den Gipfeln des Himalaya. Und es ist eine Geschichte voll mit Skandalen, jahrzehntelang gepflegten Feindschaften und bizarren Situationen. Wilhelm Filchner betont immer wieder, dass er kein Abenteurer ist, sondern ein ernsthafter Wissenschaftler. Und doch beginnt seine Forscherkarriere damit, dass er sich ganz unwissenschaftlich bei einer spektakulären Gebirgsüberquerung den Hintern wundreitet.
Das war nur eine Leistung meines Gesäßes. Ich bin da über das Dach der Welt geritten. Das war gar keine weitere große Leistung. Der Geist war dabei ausgeschaltet.
Das hier ist die Radiodoku mit der Reihe Aus Bayern in die Welt. Heute mit einer Sendung von Klaus Uhrig über Wilhelm Filchner und seine abenteuerlichen Reisen nach Tibet, Nepal und bis in die Antarktis. Eigentlich beginnt alles damit, dass Wilhelm Filchner sich verliebt. Das ist im Jahr 1900. Filchner ist 23 und lebt in München als königlich-bayerischer Offiziersanwärter. Da lernt er eine russische Sängerin kennen, Pia. Und diese Pia bringt ihm nicht nur die ersten Worte Russisch bei, sondern löst in ihm auch eine unstillbare Sehnsucht nach den Weiten des Ostens aus. Filchner bittet um Urlaub, offiziell zur Weiterbildung in der russischen Sprache. Aber Filchner hat andere Pläne. Er will über das wilde und zerklüftete Pamir-Gebirge reiten, vom kirgisischen Osh bis hinunter nach Afghanistan. Diese Reise wäre heute noch ein Abenteuer. Im Jahr 1900 ist sie eigentlich Selbstmord. Wege sind kaum vorhanden. Es wimmelt vor wilden Tieren und Räuberbanden. Die russischen Offiziere in Osh sind zu höflich, um ihn auszulachen. Aber niemand rechnet damit, dass Filchner lebend ankommt. Er schafft es. Mit wundem Hintern, aber ansonsten unverletzt, kommt Filchner im afghanisch-indischen Grenzgebiet an. Dort, mitten in der Steppe, begegnet er dann einem gewissen Mark Aurel Stein. Und das ist wirklich eine ganz seltsame Begegnung. Denn Stein ist, im Gegensatz zum mittlerweile ziemlich abgerissenen Filchner, tadellos gekleidet. Er hat einen Haufen Diener dabei und lässt als erstes einen gut gekühlten Moselwein servieren. Mitten in der Steppe, in Afghanistan, im Jahr 1900. 52 Jahre später erinnert sich Filchner in einem Radiointerview an die Begegnung.
Der Fremde frug mich, how do you do? Where do you come from? Danke, erwiderte ich, es geht mir ganz gut. Ich bin Deutscher und komme vom Pamirski Post. Der Fremde zog spöttisch die Mundwinkel hoch und runzelte misstrauisch die Stirn. Unmöglich! Allein und mit zwei Pferden den Pamir herunter, ohne das Genick zu brechen, unmöglich. Nun, meinte ich, im Wörterbuch eines Mannes dürfe das Wort unmöglich gar nicht vorkommen.
Die beiden Männer sind beeindruckt voneinander. Stein von Filchner, weil dieser den Wahnsinnsritt über den Pamir geschafft hat. Filchner von Stein, weil der dem Idealbild des Forschungsreisenden entspricht. Kultiviert, souverän und, als deutsch sprechender Ungar in britischen Diensten, ausgesprochen weltläufig. Filchner weiß sofort, so wie dieser Stein will er auch sein.
Er war ein zuverlässiger Mensch, ein großer Gelehrter und ein vollendeter Gentleman.
Wir wissen nicht, warum genau Filchner diese Reise unternimmt. Ist es wirklich nur Fernweh und Abenteuerlust? Oder ist es Kalkül? Will sich Filchner vielleicht mit dem spektakulären Ritt für spätere Expeditionen empfehlen? Falls ja, funktioniert das ganz gut.
Es sind viele Leute von Format auf mich aufmerksam geworden und haben gesagt, der Kerl hat das Zeug zum Forschungsreisen in sich, dem wollen wir helfen.
Und es geht auch gleich wieder los. Schon 1903 bricht Filchner zur nächsten Expedition auf. dieses Mal nach Tibet. Hier gibt es auf den Landkarten der Europäer tatsächlich noch weiße Flecken. Unbekannte Flussläufe, vermutete Pässe und verborgene Hochtäler. Gegenden, in die noch nie ein Fremder einen Fuß gesetzt hat. Filchner hat gerade geheiratet, die Apothekertochter Ilse Ostermeier. Und diese Ilse besteht darauf, mit auf die Reise zu gehen. Filchner gibt nach. Das ist keine gute Idee. Als zusätzlichen Begleitschutz für seine Frau nimmt Filchner auch noch einen jungen Forscher namens Dr. Albert Tafel mit. Das ist auch keine gute Idee. Aber dazu später mehr. Ein halbes Jahr reisen die drei zusammen. Über Genua, mit dem Schiff nach Shanghai und dann einmal quer durch ganz China. An der Grenze zu Tibet lässt Filchner seine Frau Ilse an einer Missionsstation zurück und reist zusammen mit Albert Tafel und einigen chinesischen Begleitern weiter. Es geht in das Land der Ngolok. Ein ausgesprochen kriegerischer Volksstamm, mit dem Filchner schnell Probleme bekommt. In der Gegend verbreitet sich das Gerücht, Filchners Expedition sei eine Bande von Spionen. Und die Vermessungsgeräte seien in Wirklichkeit Waffen.
Die von der Sonne bestrahlten, weithin glitzernden Messinginstrumente erregten natürlich das Misstrauen der Eingeborenen. Es hieß also so schnell als möglich die Instrumente bedienen, ohne aber dabei die Sorgfalt der Beobachtungen zu vernachlässigen. Solche Arbeiten sind nervenaufreibend.
Die Tibeter haben gute Gründe, Europäern gegenüber feindselig zu sein. Die Engländer haben die südlichen Nachbarländer Nepal und Indien kolonisiert. Im Norden weitet Russland seinen Einfluss aus. Und Tibet ist nur deswegen noch keine Kolonie, weil es einfach zu unzugänglich ist, hier oben auf dem Dach der Welt. Die Tibeter sind vorsichtig geworden. Filchner und Tafel verkleiden sich als Hodjas, muslimische Geistliche aus Westchina. Sie färben sich die Haare schwarz und schminken sich sogar, um bloß nicht auszusehen wie Europäer. Eine Scharade, die nicht lange gut geht. Einmal werden sie von den Ngolok gefangen genommen und nur durch den unglaublichen Zufall gerettet, dass in diesem Moment muslimische Kaufleute vorbeikommen und geistesgegenwärtig für die Echtheit der falschen Hodjas bürgen.
Nur dem Umstand, dass wir sehr schnell reisen, ist es zu danken, dass ich das Misstrauen der Tibeter nicht voll auswirken konnte. In dem Augenblick, als Unruhe und Misstrauen ihren Höhepunkt erreicht hatten, waren wir meist schon längst über alle Berge und in einem neuen Bezirk untergetaucht.
Wenn Filchner und seine Gruppe mal nicht vor feindseligen Reitern davonrennen, machen sie auch mal positive Erfahrungen mit den Einheimischen. Immer wieder werden die Forscher gastfreundlich aufgenommen und mit dem typischen tibetanischen Abendessen aus Tee, Butter und Gerstenmehlbrei bewirtet. Und Filchner erlebt zum ersten Mal die tibetanische Spiritualität, die ihn tief beeindruckt.
So murmelten alle meine einheimischen Begleiter unausgesetzt das heilige, allein selig machende Gebet um Mani Padme Hum. An Passübergängen bringen wir an den dort errichteten Lazis, das sind Steinhaufen mit Stangen und Gebetswimpeln, der Gottheit des Passes ein Opfer dar, indem wir dem Steinhaufen einen Stein hinzufügen, den wir vom Tal hierher mitgeschleppt haben.
Mehrere tausend Kilometer reist Filchner zusammen mit Tafel durch Tibet. Sie überqueren eisbedeckte Pässe, überleben tückische Sumpfgebiete und ziehen dabei noch ein wissenschaftliches Vermessungsprogramm durch, das geradezu übermenschlich erscheint. Aber aus irgendeinem Grund schweißen die Strapazen die beiden nicht zusammen. Im Gegenteil. Als sie nach Deutschland zurückkehren, finden sie kaum noch ein freundliches Wort füreinander. Was auch immer genau passiert ist zwischen den beiden jungen Forschern, es ist der Beginn einer lebenslangen Feindschaft. In den nächsten Jahren schreibt Filchner Reiseberichte, in denen sein Reisebegleiter Tafel kaum vorkommt. Und Tafel streut Gerüchte. Filchner sei ein Feigling. Seine Karten seien falsch. Außerdem hätte er während der Reise ständig Blähungen gehabt. Ein schwerer Vorwurf. Ein Offizier furzt nicht. Und überhaupt, so erklärt Filchner Jahrzehnte später, wäre es eigentlich Dr. Tafel gewesen, der damals in Tibet immer gefurzt hätte. Es gibt ein Foto von der feierlichen Rückkehr der Reisegruppe nach Berlin. Filchner trägt einen stattlichen Schnurrbart und eine Militäruniform mit Pickelhaube. Tafel trägt Frack und Zylinder und einen intellektuellen Spitzbart. Kaum zu glauben, dass diese distinguierten Herren noch jahrzehntelang darüber streiten, wer von ihnen damals in Tibet... Ach, lassen wir das. Es ist ein alberner Streit, der auch völlig egal wäre, wenn er nicht bei der nächsten großen Unternehmung Filchners auch eine Rolle spielen würde. Diese Unternehmung ist die zweite deutsche Antarktis-Expedition. Es ist die Zeit der großen Polarexpeditionen. Das goldene Zeitalter der Antarktis-Forschung. So nannte man das im Nachhinein. Aber vielleicht ist der englische Begriff besser. The Heroic Age of Arctic Exploration.
We landed in the Antarctic.
Das Heldenzeitalter. Und es gibt Helden. Männer wie Robert Falcon Scott, der berühmte britische Forscher. Oder Roald Amundsen, eine Art reicher Gentleman-Abenteurer aus Norwegen. Er ist es, der sich mit Scott einen Wettlauf zum Südpol liefert. Ein Wettlauf, der die Welt in Atem hält. Und dann gibt es eben noch Wilhelm Filchner. Und Filchner passt irgendwie nicht ganz rein in die ganze Heldengeschichte. Denn Filchner weiß, dass er es sowieso nicht zum Südpol schaffen würde. Scott und Amundsen sind erfahrene Polarforscher, berühmt und mit viel Geld ausgestattet. Da kann Filchner einfach nicht mithalten. Er hat sich ein kleineres Ziel gesetzt. Er will mit einer Schlittenexpedition in das Innere des Kontinents vordringen und dabei herausfinden, ob es sich bei der Antarktis tatsächlich um eine große Landmasse handelt oder um zwei Inseln. Die Deutschen sind in der Polarforschung Amateure. Filchner muss sich die Ausrüstung im Ausland zusammenkaufen. Er besorgt sich ein Polarschiff aus Norwegen, Ponys aus Sibirien und Motorschlitten aus England. Filchners Frau Ilse übrigens hat ein für alle Mal genug von den Forschungsreisen. Sie hat die Scheidung eingereicht. Im Mai 1911 geht es dann endlich los. Das norwegische Polarschiff Björn ist umgebaut und auf den Namen Deutschland umgetauft. Die Abschiedsparty im Bremer Ratskeller ist ein rauschendes Fest. Und das öffentliche Interesse an der Expedition ist riesig. Leider haben wir von Wilhelm Filchner aus dieser Zeit keine Tonaufnahmen. Doch zum Glück gibt es ein Interview, in dem sich der Matrose Paul Wolf einige Jahre später an das Antarktis-Abenteuer erinnert.
Ganz Deutschland sprach damals von dem Unternehmen und wenn ich mit einem Jungen darüber redete, so gab es nur leuchtende Augen und größte Begeisterung.
Die Fahrt beginnt in Bremerhaven und führt zunächst nach Buenos Aires. Kurze Pause und weiter. Immer in Richtung Antarktis. Am 14. Dezember 1911 sehen Filchner und seine Mannschaft zum ersten Mal Treibeis. Am gleichen Tag erreicht Roald Amundsen 4000 Kilometer weiter südlich als erster Mensch den Südpol.
Dann ging der Kurs südlich in das Weddellmeer hinab. Ich erinnere mich noch gut der furchtbaren Stürme, die alles mit sich reißen, was nicht nied- und nagelfest ist. Sie können sich einen Begriff von der Hölle machen, wenn ich Ihnen sage, dass die Orkangeschwindigkeiten dort bis zu 200 Kilometern festgestellt wurden.
Als die Stürme abklingen und die Polarforscher an Deck kommen, finden sie sich in einer fremdartigen Landschaft wieder. Links und rechts riesige Eisberge. Dagegen das Meerwasser, dunkel, fast schwarz. Und dann auf einmal wieder tiefblau. Überall schwimmen Eistrümmer, durch die sich das Polarschiff nur langsam vorwärts pflügen kann. Mehr als 1500 Kilometer durch teilweise dichtes Treibeis hat die Deutschland zurückgelegt, als irgendjemand endlich ruft, Land, Land im Südosten. Nur kurz liegen sich die Forscher in den Armen. Dann wird ihnen klar, dass es ein Problem gibt. Vor ihnen liegt keine normale Küste, sondern eine gewaltige Eisbarriere, die senkrecht ins Meer abfällt. Filchner will trotzdem an Land gehen.
Das aber war verdammt schwierig. Denn die vor uns liegenden Massen von Inlandeis waren oft 30 Meter hoch. Und da konnte das Schiff nicht dran anlegen. Man kam einfach da nicht hinauf.
Schließlich gibt die Mannschaft auf. Kapitän Fasel schlägt vor, das Basislager stattdessen auf einem riesigen Eisberg aufzuschlagen, der in der Bucht festgefroren ist. Von dort aus könne man dann weitere Vorstöße unternehmen. Und zunächst sieht es aus, als sei das eine gute Idee. Die Mannschaft errichtet ein kleines Haus und bringt sogar Hunde und Pferde an Land. Der Eisberg scheint stabil. Daneben geht die ganze Zeit das wissenschaftliche Programm der Expedition weiter. Die Forscher nehmen Meerwasserproben, untersuchen das Eis und messen die Temperatur. Man könnte sagen, Filchner und sein Team sind frühe Pioniere der Klimaforschung. Denn die Ergebnisse der Expedition werden bis heute als Vergleichswerte verwendet. Dann, auf einmal, früh am Morgen, hören die Männer in ihren Zelten auf dem Eisberg einen ohrenbetäubenden Knall. Was ist passiert? Keiner auf dem Eisberg kann sich erklären, woher das Geräusch gekommen ist. Filchner und Kapitän Fasel sind noch auf dem Polarschiff. Sie haben gesehen, was passiert ist. Eine 3 Meter hohe Flutwelle ist durch das Weddellmeer gegangen. Der Eisberg hat sich losgerissen und driftet mit der Station und all ihren Männern und Hunden und Pferden aufs offene Meer hinaus. Filchner und Fasel reagieren schnell. Sie lassen die Station sofort mit dem Rettungsboot evakuieren und können sogar die Hunde und Pferde retten. Aber für die Expedition ist es der Anfang vom Ende. Filchner wird keine weitere Chance zum Anlanden mehr bekommen.
Bei dem Versuch, uns irgendwie festzusetzen, machte uns die feindliche Natur einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Hier ist der Mensch machtlos. Hier gibt es nur noch eins: zurückweichen.
Zurückweichen. Ja, das ist gar nicht so einfach. Die Deutschland versucht, das offene Meer zu erreichen. Aber sie bleibt im Treibeis stecken und driftet ganz, ganz langsam nach Nordwesten. Dann wird es Nacht in der Antarktis. Polarnacht. Es ist Winter. Und im äußersten Süden der Erde bedeutet das 6 Monate fast ohne Licht. Insgesamt steckt das Polarschiff ein Dreivierteljahr im Treibeis fest. Dann kann es sich endlich losreißen. Filchners Expedition hat ihr Ziel nicht erreicht. Aber die meisten Teilnehmer kommen gesund wieder nach Hause. Gut, 2 Tote gibt es. Der 3. Offizier, Slusarczyk, kommt von einem Bootsausflug nicht zurück. Und Kapitän Fasel stirbt gegen Ende der Expedition an einer Herzkrankheit. Doch 31 Männer überleben. Keine schlechte Quote für eine Antarktis-Expedition Anfang des 20. Jahrhunderts. Und wissenschaftlich ist die Fahrt ein voller Erfolg. Die Forscher haben Neuland entdeckt, kartografiert, vermessen und unzählige weitere Ergebnisse mit nach Hause gebracht.
Und wir stießen da in Gebiete vor, die bis jetzt noch keines Menschenfuß getreten hatte.
Das ist die offizielle Version dieser Reise. Die Version, auf die man sich geeinigt hat. Die Version, die Filchner in seinen Expeditionsbericht schreibt. Und die der Matrose Paul Wolf noch Jahre später in ein Radiomikrofon erzählt. Doch es gibt noch eine andere Wahrheit. Tatsächlich hat es Filchner wohl geschafft, sich die schlechteste Mannschaft zusammenzustellen, die man sich für eine solche Expedition vorstellen kann. Die Herren Wissenschaftler sind zu stolz, um sich von Filchner irgendetwas sagen zu lassen. Der Kapitän kündigt an, er alleine habe über alles zu entscheiden, was auf dem Schiff vor sich geht. Und Filchner habe gar nichts zu melden. Die Offiziere und Forscher sind untereinander so zerstritten, dass es schon kurz vor Buenos Aires die erste Duellforderung gibt. Und außerdem haben fast alle Expeditionsteilnehmer größere Mengen Schnaps an Bord gebracht. Dazu kommt, die Wissenschaftler kennen die Gerüchte, die Filchners alter Todfeind Dr. Tafel verbreitet hat. Dass Filchner feige sei und ständig seinen Blähungen freien Lauf ließe. Filchner wird zum Gespött der Mannschaft. Es kursieren die wildesten Geschichten über ihn. Irgendwann scheißt ihm sogar jemand in die Kabine. Filchner ist sich sicher. Sein Erzfeind Tafel persönlich hat es irgendwie geschafft, einige seiner Verbündeten in Filchners Expeditionsteam zu platzieren. Während der langen Polarnacht eskaliert die Lage endgültig. Die Mannschaft säuft und streitet. Kapitän Fasel ist zunehmend streitsüchtig und paranoid. Wahrscheinlich eine Nebenwirkung seiner Erkrankung. Denn Fasel ist gar nicht herzkrank, wie er behauptet, sondern er hat Syphilis. Damals die heimtückischste aller Geschlechtskrankheiten. Irgendwann hält es einer der Forscher an Bord nicht mehr aus und zieht sich in ein Iglu zurück. Er sagt, jemand hätte auf ihn geschossen. Auch Filchner bekommt es jetzt mit der Angst zu tun. Er denkt, der Schiffsarzt, Dr. von Göldl, will ihn ermorden. In sein Tagebuch notiert er:
17. Oktober 1912. Nachts schlief ich auf Bank im Zimmer, damit mich von Göldl nicht durch die Wand erschießen kann. Ich hatte zugesperrt und Gewehr und Patronen neben mir.
Als Filchner nach Deutschland zurückkehrt, ist ihm eines längst klar. Er wird sich nie wieder in eine solche Situation bringen. Nie wieder Antarktis, nie wieder Schiffsexpedition. Und vor allem keine Reisegefährten mehr. Vielleicht ist das die entscheidende Erkenntnis seines Lebens.
Allein bin ich am stärksten. Da hab nur ich zu entscheiden und sonst keiner. Nimmt man einen anderen mit, entweder wird der Kerl krank, er hält nicht durch, man muss wegen ihm pausieren, Lache schlagen, abwarten. Allein ist man am stärksten.
Filchner macht noch viele Reisen. Nach Indien, nach Nepal und immer wieder nach Tibet. Dort dreht er sogar einen der ersten Dokumentarfilme, quasi als Nebenprodukt seiner Reise. Filchners Ruf als Landvermesser und Geophysiker ist so gut, dass er immer wieder Geldgeber findet. Hitler-Deutschland vermacht ihm den Nationalpreis. 100.000 Mark. Filchner zeigt sich dankbar.
Durch den Führer habe ich die feste Überzeugung, dass meine Forschungen heute nicht mehr eine Angelegenheit bestimmter wissenschaftlicher Interessenkreise ist.
Zum Nazi wird Filchner trotzdem nicht. Er ist altmodisch. Er bleibt überzeugter Monarchist. Er lässt sich auch nicht einspannen für die bizarre Tibet-Expedition der SS, die in Tibet den Ursprung des Ariertums erkunden will. Stattdessen macht er parallel seine eigene Forschung. Auch in Tibet. Erdmagnetische Messungen. Manchmal 17 Stunden am Tag. Filchner ist eben Wissenschaftler, kein Esoteriker. Den Zweiten Weltkrieg sitzt er in Nepal aus. Jahrelang forscht er dort vor sich hin, ohne viel Kontakt in die Heimat zu haben. Ein Mann und seine Arbeit. Alleine, irgendwo am Ende der Welt. Und was ist mit seinem Ziel? Weiße Flecken von den Landkarten zu tilgen. Das gelingt ihm, allerdings nur im übertragenen Sinn. Eigentlich fügt er einen großen weißen Flecken hinzu. Eine riesige Eisfläche am Rande der Antarktis heißt heute Filchner-Schelfeis. Ausgerechnet diese gigantische Eisbarriere ist nach ihm benannt. Das eine Hindernis, das Filchner nie überwunden hat. Das war die Radiodoku. Mit dem dritten Teil der Reihe Aus Bayern in die Welt. Autor und Regisseur Klaus Uhrig. Sprecher Katja Bürkle und Burkhard Dabinus. Ton und Technik Regina Stärke. Redaktion Till Ottlitz. Mehr bayerische Abenteurer gibt es im Radio-Doku-Podcast unter bayern2.de/podcast.
Das ist alles. Und am 1. November setze ich mich zur Ruhe und will nichts mehr hören und sehen.